guten Morgen und herzlich willkommen zu den Medien-News jetzt am 17.01.2018. Heute sind unsere Themen in den Medien-News mal wieder vielseitig. Wir sprechen über den Coding Da Vinci Hacker Contest, Chinas Social Credit System und Obdachlosigkeit in Paris. Insbesondere über einen besonderen twitternden Obdachlosen, nämlich Christian Paget. Er lebt in Paris auf der Straße und konnte für sich eine Plattform auf Twitter aufbauen. Dort macht er auf die Probleme von Obdachlosen aufmerksam. Swantje hat sich genauer damit beschäftigt.
Oft wird über soziale Medien und deren Wirkung in der Öffentlichkeit eher negativ berichtet. So gibt es immer wieder Hasskampagnen und im Allgemeinen haben soziale Medien oft den Ruf, Menschen eher zu spalten, als sie zueinander zu bringen. Dass das nicht immer so der Fall sein muss, sondern soziale Medien auch in der Gesellschaft benachteiligten Menschen eine Stimme geben können, das zeigt das Beispiel von Christian Page, einem Pariser Obdachlosen.
Tweet vom 29.12.2017 als Reaktion auf einen Artikel von France Info, in dem es um Maßnahmen gegen Obdachlose in Frankreich geht. Ich habe keinen festen Wohnsitz, ich bin obdachlos, aber ich bin auch ein Mensch und ein Bürger mit Pflichten natürlich, aber auch mit Rechten. Ich habe das Recht, Situationen anzuprangern, die mir niederträchtig erscheinen. Das ist unsere Freiheit.
Das war ein Tweet von Christian Page, seit er aufgrund von Depressionen seinen Job kündigte und daraufhin im April 2015 aus seiner Wohnung flog, ist er obdachlos. Als Obdachloser hat man es schon so oder so nicht einfach, doch dann lassen sich viele Städte auch noch immer wieder Mittel und Wege einfallen, um Obdachlose aus dem öffentlichen Stadtbild zu verbannen. Zumeist haben Menschen, die auf der Straße leben müssen, nicht die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Doch der Obdachlose Christian Page konnte sich eine Plattform auf Twitter aufbauen, mit der er auf solche Missstände aufmerksam macht.
Tweet vom 18.03.2017 als Reaktion auf neue Bänke, die in Pariser Metrostationen installiert werden sollen und die verhindern sollen, dass Obdachlose auf ihnen schlafen können. Um Obdachlose abzuweisen, geben sie Geld aus. Aber wenn es darum geht, uns zu beherbergen, Funkstelle. Erklärt mir den Sinn des Wortes humanitär.
Im November 2016 konnte er zum Beispiel mit einem Tweet darauf aufmerksam machen, dass ein Mitarbeiter eines Straßenreinigungsdienstes ihn in der Früh mit kaltem Wasser abspritzte. Dieser Tweet bekam eine große Öffentlichkeit und so sorgte es dafür, dass sich die Pariser sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo bei ihm offiziell entschuldigte. Das war natürlich nur ein symbolischer Akt. Doch in einem Fall konnte er mit einem seiner Tweets dazu beitragen, dass in der Pariser Metro Gitter von der Lüftung entfernt wurden, die dafür sorgen sollten, dass Obdachlose sich dort nicht mehr wärmen können. Dass Christian Page sich eine Öffentlichkeit erschaffen konnte, ist nicht selbstverständlich und zeigt doch auch die Macht, die soziale Medien mit sich bringen können. Er selbst sagt, die Resonanz, die er in den sozialen Medien bekommt, gibt ihm das Gefühl zu existieren.
Tweet vom 24.12.2017. Hallo an alle. Arno hat während der Feiertage seine Wohnung auf Airbnb hochgestellt. Ich habe ihn gefragt und er hat nicht gezögert.
In diesem Tweet von Weihnachten 2017 berichtet Christian Page davon, wie ihm einer seiner Follower über Weihnachten seine Wohnung zur Verfügung stellte. In den letzten Tagen wurde auch immer wieder international von größeren Nachrichtenplattformen von seinem Twitter-Account berichtet. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Point sagte er folgendes.
Zitat aus einem Interview mit Le Point vom 15.01.2018. Wenn jemand Quatsch erzählt, reagiere ich. Jacques Chirac sagte, er wolle die soziale Ungleichheit reduzieren. Nicolas Sarkozy forderte das Ende der Obdachlosigkeit. François Hollande wollte die Zahl der Arbeitslosen verringern. Macron sagte, kein Mann und keine Frau sollen bis Ende diesen Jahres mehr auf der Straße leben. Prognosen sagen, in 10 Jahren wird sich die Zahl der Obdachlosen verdoppelt haben. Was glauben Sie, was das für diese Menschen bedeutet?
Hier kritisiert Page, dass die führenden Politiker in Frankreich keinen Bezug zu den Menschen, die auf der Straße leben, haben. Christian Page konnte sich also eine Plattform geben und weist so auch auf die Probleme von Obdachlosen hin und zeigt mit seiner Geschichte auch, dass sie eben einfach Menschen sind, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. So kann seine Twitter-Präsenz hoffentlich helfen, genau das mehr Menschen bewusst zu machen. Seinen Twitter-Account findet man unter twitter.com/pagechris75.
Tweet vom 6.12.2017. Je meurs, tu meurs, il meurt. Nous mourons, vous mourrez, il, elle meurt. Ich sterbe, du stirbst, er stirbt. Wir sterben, Ihr sterbt, sie sterben. Parfois dans un lit, parfois dans la rue. Manchmal im Bett, manchmal auf der Straße.
Und von Frankreich blicken wir weiter nach China. Dort nimmt die Selbstoptimierung nämlich neue Höhen an. Selbstoptimierung und quasi der gläserne Bürger, der vom Staat dann mit Punkten bewertet und überwacht wird. Was man sonst eigentlich nur aus Videospielen kennt, wird wohl bald harte Realität werden.
Hallo, wie geht es Ihnen?
Es geht mir wundervoll.
Tut mir sehr leid, Ihr Flug ist leider gestrichen.
Nein. Nein, nein, nein.
Ein Vorfall mit einem anderen Kunden.
Und wann ist dann der nächste Flug?
Ja, die sind alle leider voll.
Ich habe vor Wochen gebucht. Meine beste Freundin heiratet.
Tut mir leid.
Aber ich muss dahin. Ich muss einfach.
Okay, ich meine, ich kann noch mal nachsehen.
Danke Ihnen.
Es gibt noch einen Platz auf einem anderen Flug heute Nacht.
Oh.
Der ist für Mitglieder unseres Prime Flight Clubs reserviert. Dafür müssten Sie eine 4.2 oder höher sein.
Oh, ich bin eine 4.2.
Mm-mm. Tut mir leid, aber Sie sind eine 4.183.
Lazy möchte gern zu der Hochzeit einer alten Schulfreundin Naomi fliegen, da sie dort die Rede als Trauzeugin halten möchte. Eigentlich mag Lazy Naomi gar nicht, denn Naomi hat ihr damals den Freund ausgespannt und war allgemein immer sehr gemein zu ihr. Jedoch erhofft sich Lazy durch das Halten der Rede eine positive Bewertung und damit einen Aufstieg ihres Ranges, womit sie sich wiederum eine schöne neue Wohnung kaufen kann in einem neuen, extra für Menschen mit hohem Rang errichteten Wohnviertel.
Und wann ist die Miete immer fällig?
Wöchentlich.
Okay.
Ein bisschen mehr als erwartet?
Ja.
Es gibt Optionen. Kennen Sie unser Prime Influencers Programm?
Komme ich denn dafür in Frage?
Nein, das tun Sie nicht. Dafür bräuchten Sie eine 4.5.
4.5.
Erreichen Sie 4.5 und es gibt 20% Discount.
Doch dann geht alles schief. Ihr Bruder wertet sie nach einem Streit im Ranking ab, wie auch der Taxifahrer, und Lazys Flug fällt aus. Glücklicherweise wird ein Platz in einem anderen Flugzeug später frei, aber leider nur für Menschen, die eine Bewertung von 4.2 haben, und durch die vorherige Abwertung hat Lazy nur noch eine 4.18 und muss deswegen mit dem Auto fahren.
Okay, wegen Ihres derzeitigen Rankings sind Sie nur zugelassen für unsere Super Saver Flotte.
Yep, das ihr.
iCruiser 2.
Es gibt immer noch den Zweier?
Folgend geht alles schief. Das Auto versagt, sie wird aber auch von niemandem mitgenommen, da sie im Ranking weiter sinkt und letztlich wird sie von Naomi von der Hochzeit ausgeladen, da Lazys Ranking so niedrig ist, dass sie sich auch das Ranking der anderen Gäste und vor allem das von Naomi herunterdrückt, die Lazy eigentlich nur eingeladen hat, um ihr eigenes Ranking zu verbessern. Was hier in der Folge abgestürzt, der Serie Black Mirror von Charlie Brooker aus dem Jahre 2016 inszeniert wird, könnte in China bald Wirklichkeit werden. Denn dort wird 2020 rechtskräftig ein staatliches Ranking-System eingeführt. Ein System, das die Bürger von ihrem Verhalten abhängig bewertet und dementsprechend auch mit Annehmlichkeiten belohnt oder mit Sanktionen bestraft. So können beispielsweise schlechter bewertete Menschen mit langsamem Internet oder einem kleineren Jobangebot rechnen.
Der Punktestand ist anfangs für alle gleich, nämlich genau 1000. Diese Zahl erhöht sich dann mit der Zeit oder wird niedriger. Die höchste Bewertung ist AAA, dann geht es nach unten weiter mit AA und dann A und so weiter. Die schlechteste Bewertung ist D, da liegt man bei unter 599 Punkten.
Das ist also mit einem Computerspiel vergleichbar. Und dann ist es vielleicht auch nicht weiter verwunderlich, dass mit Tencent maßgeblich ein Spieleentwickler hinter diesem Credit Score Projekt steckt. Neben dem staatlichen Ranking-System gäbe es noch 8 andere Bewertungssysteme in China, die aber unabhängig voneinander seien. Möglich werden diese Bewertungssysteme durch eine umfassende Überwachung. In Städten und Haushalten sollen überall Kameras postiert werden. Damit werden alle Personen und Organisationen umfassend durchleuchtet. Algorithmen werden auch Vermögensdaten und Angaben über gezahlte Steuern sammeln und auswerten. Denn das Bewertungssystem soll vernetzt sein mit einem Online-Bezahlsystem, einem persönlichen Verwaltungssystem, einer Dating-App, die dir Partner auf deinem Level vermittelt, und mit den sozialen Netzwerken, welche den sozialen Druck zusätzlich erhöhen, denn sollen deine Freunde im sozialen Netzwerk deutlich weniger Punkte haben als du, dann hat das auch negative Bewertungsaussichten auf dich.
Lazy, willst du einen Smoothie? Ich habe für jeden einen gekauft. Sind noch ganz schön viele übrig. Die sind von diesem Ökostand am Wochenmarkt.
Gerne. Okay.
Danke dir. Danke.
Eigentlich reden wir gerade nicht mit Jess.
3.1? Was ist passiert?
Er und Gordon haben sich getrennt.
Oh, armer Jess.
Nein, 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 wir sind auf Gordons Seite.
Klar, okay, macht Sinn.
Das ist alles Arschkriecherei. Versucht, seinen Score aufzubessern. Denn wenn der unter 2.5 fällt, dann... Hoppa.
So könntest du beispielsweise deine Privilegien verlieren, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der weniger Punkte hat als du. Die Regierung würde so also ganz klar mit sozialem Druck auf die Einwohner Chinas auswirken und sie dazu bringen, weniger kritische oder radikale Literatur zu lesen, Musik zu hören oder Ideen zu äußern und sich auch von Freunden, die kritische oder radikale Literatur lesen oder Musik hören oder Ideen äußern, zu entfernen, um sich nicht selbst zu schaden. Unklar ist noch, wie das System funktionieren wird und ob dies überhaupt in solche Auswirkungen eintreffen wird. Ein Team des Deutschlandfunks hat sich 2017 ein Pilotprojekt zur Bewertung der Bürger in Rongsheng angesehen. Zudem kursiert ein YouTube-Video über Gamification in China und das Social Credit System vom Kanal Extra Credits. Grundsätzlich ist es aber denkbar, dass in China ein solches System eingeführt wird, da es jetzt bereits schon strenge Kontrollen durch die Regierung gibt. So existieren beispielsweise Firewalls, die bestimmte Inhalte filtern und alle werden bereits jetzt schon mit Klarnamen registriert. Nun möchte China also noch mehr Kontrolle auf seine Bürger ausüben und für diese spielerisch Anreize schaffen, sich an die Regeln zu halten.
Die chinesische Regierung will seine 1,4 Milliarden Bürger künftig besser und effizienter kontrollieren. Die Führung in Peking hat verstanden, dass die alten Werkzeuge der Kontrolle nicht mehr greifen. Aufenthaltsregistrierung, Polizei, Personenspitzel. Das reicht nicht im digitalen Zeitalter der sozialen Medien. Um das System der sozialen Kontrolle entsprechend weiterzuentwickeln, schafft der Staat ein Sozialkreditsystem. Es ist Teil einer totalitären Internetgesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Das sagt der Blogger, Romanautor und Dissident Murong Sekun, der schon mehrfach das chinesische System der Zensur und die Unterdrückung der abweichenden Meinungen in der Volksrepublik kritisierte und im Social Ranking deshalb vermutlich schlecht bewertet werden würde. Auch wenn dieser Plan des Rankings bisher nur in China existiert, könnte diese Idee auch bald nach Europa schwappen, wo ja teilweise auch schon eine Massenüberwachung im Gange ist. Denn Regierungen werden auch in Zukunft immer versuchen, aufkommende soziale Probleme mit Technik zu lösen.
A social credit system exists of the use of big data, algorithm, ICTs and gamification. And it will become mandatory. And this game, when it becomes mandatory, will define your life. And not only your life, it will define the life of the people surrounding you as well. The schools your children, for example, will go to, will be chosen on your rate.
Ja, und von diesem negativen Thema versuchen wir jetzt ein bisschen positiver den Outlook zu machen. Und zwar, wenn wir verbinden Programmieren und Kultur, Kultur jetzt nicht, aber wenn auch teilweise als spielmäßig gedacht, und zwar die Frage, wie sowas eigentlich zusammenpasst. Das eine, Programmieren verbindet man ja eigentlich mit vorm Computer sitzen, Kultur eigentlich eher mit Bildern, Malerei, mit Musik und allgemein, was man in so Museen oder Kultureinrichtungen findet. Aber genau das beides, Programmieren und Kultur, wird jetzt kombiniert beim Kultur-Hackathon Coding Da Vinci.
Coding Da Vinci ist der Kultur-Hackathon. Der wurde von der Deutschen Digitalen Bibliothek, von der Wikimedia Foundation, von der Open Knowledge Foundation und bestimmt noch anderen, die ich jetzt vergessen habe, ins Leben gerufen. Die Idee dabei ist, dass Kultureinrichtungen aller Art ihre digitalen Daten zur Verfügung stellen. Metadaten können das sein, irgendwelche Digitalisate und ähnliches, das unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen, damit neue, in einem Hackathon neue Applikationen dafür gebaut werden.
Was mit den gegebenen Daten gemacht wird, das kann sich jedes Team selbst ausdenken. Je kreativer, desto besser und desto größere Chancen hat man auch auf einen Preis. Letztes Jahr gab es zum Beispiel das Projekt Berliner Mau AR. Oh, AR steht hier für Augmented Reality. Die App bildet über die Kamera die Mauer ab, wo sie einmal stand. Man kann um die Berliner Mauer vor, man kann die Berliner Mauer durch die Kamera vor sich sehen und um sie herumlaufen. Durch Fotos zeigen, wie die Mauer aussah und wie sie sich über die Zeit veränderte. Mit einem Klick auf die Bilder erscheinen Erklärungstexte wie Stiftung von der Stiftung Berliner Mauer im 3D-Raum und geben weitere Einblicke in die Geschichte Berlins. Ein anderes Projekt, was man auch im Radio ein bisschen zeigen kann, was mir persönlich sehr gefallen hat, war Klang der Sterne. Klang der Sterne nutzt die Daten historischer Fotoplatten der Hamburger Sternwarte und des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam. Mit Hilfe von Sonification, also der Verklanglichung von Daten, wird die Bewegung von Doppelsternsystemen zu einem sinnlichen Erlebnis. Das hier ist zum Beispiel ein Doppelsternsystem aus dem Sternbild Schwan. Aber auch wenn der Coding Da Vinci eindeutig was mit Programmieren zu tun hat, werden nicht nur Softwareentwickler gesucht, die timen können. Auch Designer, Geisteswissenschaftler, Entwickler, Datenspezialisten oder auch Tüftler aller Art sind herzlich eingeladen.
Es gibt auch genügend Leute, die zwar programmieren können, aber einfach keine Ideen haben und trotzdem Bock haben, an sowas zu bauen. Und deshalb kann man auf jeden Fall auch, wenn man nicht Softwareentwickler ist, da hinkommen, wenn man coole Ideen hat oder irgendwie der Meinung ist, dass man mit irgendwelchen Skills, die man hat, zu einem Projekt beitragen kann und da Spaß dran hat. Also ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt. Es geht halt um Spaß, mit Kulturdaten zu arbeiten und neue Dinge zu entwickeln. Und da muss man kein Softwareentwickler sein.
Am 14. bzw. 15. April ist das Kick-Off-Event in Leipzig. Dort stellen nochmal alle teilnehmenden Kultureinrichtungen die Daten vor, die sie zur Verfügung stellen. Und wer noch kein Team hat, kann sich da auch nach Partnern umsehen. Hat man jetzt schon ein Team, kann man sich allerdings auch jetzt schon registrieren. Innerhalb der nächsten Wochen werden auf der Webseite codingdavinci.de alle Datengeber bekannt gegeben. Dazu zählen sämtliche Kultureinrichtungen bei Coding Da Vinci Ost in Ostdeutschland, zum Beispiel auch Museen oder sowas oder andere Ausstellungen. Auf der Webseite codingdavinci.de kann man sich schon mal informieren und schauen, ob man eine coole Idee zu den Daten hat. Und natürlich gibt es dort auch alle anderen Informationen, die man braucht. Es werden übrigens auch noch Kultureinrichtungen, also Datengeber und Sponsoren gesucht. Falls ihr also jemanden kennt oder selbst beim Coding Da Vinci als Teilnehmer, Datengeber oder als Sponsor mitmachen wollt, dann sagt einfach mal Bescheid auf der Webseite. Ja, und das war's auch schon mit den Mediennews für den 17.01.2018. Wenn ihr was verpasst habt oder die Mediennachrichten nochmal nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Webseite radiokorax.de oder auf freieradios.net. Und hier geht's jetzt weiter mit dem tagesaktuellen Programm.